und es gibt einfach nichts Besseres zur Vorsorge, außer man geht hin.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Viele Krankheiten lassen sich durch frühzeitige Vorsorge verhindern. Doch trotzdem nehmen viele Menschen die Möglichkeiten von erstattungsfähigen Vorsorgeuntersuchungen nicht wahr. Mein heutiger Gast, Dr. Nicola Fritz, ist Fachärztin für Innere Medizin mit einem zusätzlichen Abschluss in Public Health. Sie ist also nicht nur Medizinerin, sondern auch eine Expertin für das Gesundheitssystem und die präventive Versorgung. Heute sprechen wir darüber, warum Vorsorge so entscheidend ist und was passieren muss, damit mehr Menschen sie wahrnehmen.
Frau Dr. Fritz, herzlich willkommen bei Gesundsein.
Liebe Frau Hock, vielen Dank für die Einladung und dass wir uns heute diesem Thema widmen wollen. Ich denke, es ist sehr wichtig.
Das denke ich auch. Ich habe es eben schon beschrieben, Sie sind sehr stark auf die Vorsorge, auf die Prävention fokussiert in Ihrer Praxis. Was hat Sie dazu bewegt, sich so intensiv mit dem Thema Vorsorge zu beschäftigen?
Also tatsächlich macht mir das als Ärztin sehr viel mehr Spaß, mich mit gesunden Menschen zu beschäftigen. Und diese Gesundheit möchte man eigentlich auch erhalten. Mir tut es immer noch im Herzen weh, wenn ein Patient aus dem Krankenhaus kommt und dann tatsächlich einen Herzinfarkt hat. Denn ich denke, es gibt ganz, ganz viele Risikofaktoren, die man vorher schon erkennen kann. Und wenn man diese Risikofaktoren dann auch rechtzeitig behandelt und eben nicht erst wartet, bis das Superereignis am Schluss auftaucht, dann kann man eben auch länger gesund bleiben. Und das ist absolut wichtig.
Und Sie machen da ja immer eine Unterscheidung zwischen Prävention und Vorsorge. Vielleicht könnten Sie das vorab noch mal kurz erklären, weil es da einen wichtigen Unterschied gibt.
Ja, tatsächlich unterscheiden wir Ärzte ja, oder wir verstehen unter Vorsorge ganz viel. Wir verstehen nämlich als allererstes die Eigenvorsorge oder auch die Primärprävention. Und das sind ganz, ganz wichtige Dinge, nämlich solche Sachen wie Ernährung, nicht rauchen, mit dem Stress besser umzugehen, auch weniger Alkohol vielleicht zu trinken und sich regelmäßig zu bewegen. Und wir wissen, dass diese Punkte tatsächlich auch einen ganz großen Einfluss auf viele Risikofaktoren haben, die wir dann in den Vorsorgeuntersuchungen untersuchen, nachweisen oder im Zweifelsfall auch mal behandeln müssen. Und wenn wir dann in die Behandlung kommen, dann kommen wir immer wieder ganz, ganz oft an diese Primärprävention und ganz oft dazu, dass die Menschen eigentlich selbst ganz viel in der Hand haben. Und Vorsorgeuntersuchungen sind dann eigentlich dazu da, dass sie Risikofaktoren identifizieren können. Und Risikofaktoren sind zum Beispiel ein Bluthochdruck oder auch ein hohes Cholesterin oder so etwas wie ein familiäres Risiko. Ja, wenn in meiner Familie jeder unter 30 schon einen Herzinfarkt hatte, dann ist da irgendwo vielleicht doch ein höheres Risiko. Und dann sollte ich auch Risikofaktoren, die vielleicht erstmal gar nicht so schrecklich hoch sind oder auffällig sind, sehr viel ernster behandeln und auch frühzeitiger untersuchen und mein Risiko eben dem anpassen. Das Gleiche gilt auch für manche Tumore, wie zum Beispiel Darmkrebs, haben wir ein großes familiäres Risiko. Und es gibt eben viele behandelbare Risikofaktoren, die wir frühzeitig behandeln können und gut behandeln können, wenn wir sie denn identifizieren. Und die meisten dieser Risikofaktoren, deswegen sind das Vorsorgeuntersuchungen, die spüren wir gar nicht. Ein hoher Blutdruck macht uns vielleicht sogar sehr viel aktiver am Anfang, als wenn ich den dann einstelle und ich erst mal 4 Wochen komplett müde bin.
Das heißt, das Gefährliche an solchen Risikofaktoren ist, dass man sie eben oftmals selber gar nicht spürt. Das heißt, sie müssen definitiv von einem Arzt sozusagen analysiert werden, erörtert werden, können sowohl in der Familienhistorie zu finden sein, als eben auch in den Lebensstilfaktoren. Die Zahlen für die Vorsorgeuntersuchung beziehungsweise wie die Patienten die Vorsorgeuntersuchung wahrnehmen, sind ja in Deutschland leider etwas ernüchternd. Es gibt einen ganz konkreten Vorsorgeplan eigentlich. Das sind Untersuchungen, die von den Krankenkassen erstattet werden und durchgeführt werden sollen. Trotzdem werden sie nicht immer wahrgenommen, obwohl ja viele schwerwiegende Krankheiten, wie Sie eben schon gesagt haben, dadurch frühzeitig verhindert werden könnten. Wie viele Menschen nehmen denn in Deutschland tatsächlich regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen wahr? Was sagen da die Daten?
Also die Daten sind natürlich sehr heterogen. Es ist immer auch ein bisschen eine Frage der Datenquelle. Die AOK hat dort relativ gute Daten. Und was man aus diesen Daten lesen kann, ist also erstmal, dass wir auch nicht so wahnsinnig viel für Vorsorge ausgeben. Im Jahr 2023 wurden 4,2 Milliarden Euro für Vorsorge und Rehabilitation im Bereich der gesetzlichen Krankenkassen ausgegeben. Und da muss man mal ganz kurz das Gesamtbudget sehen. Das liegt nämlich bei etwa 288,6 Milliarden. Also es sind unter 2%. Und da habe ich jetzt mal nur die Ausgaben für tatsächliche Behandlungen mit reingenommen. Also unter 2% für Vorsorgeuntersuchungen. Und die Teilnahmeraten sind sehr unterschiedlich, weil es tatsächlich auch um unterschiedliche Erkrankungen geht. Und da muss man immer so ein bisschen Pi mal Daumen feststellen, dass Frauen häufiger tatsächlich zu Vorsorgeuntersuchungen gehen, Männer etwas weniger. Und dann spielt natürlich der sogenannte sozioökonomische Status eine große Rolle. Also Menschen, denen es finanziell und materiell und vielleicht auch bildungstechnisch ein bisschen besser geht, die gehen tatsächlich häufiger zu Vorsorgeuntersuchungen und erkennen auch ihre Gesundheit als ein sehr schützenswertes Gut anscheinend an.
Und gibt es auch Daten dazu, welche Vorsorgeuntersuchungen am häufigsten genutzt werden?
Ja, tatsächlich, wenn man die Arztkontakte sich anschaut, dann sind die Pap-Abstriche bei den Frauen am häufigsten und da bei den Frauen im jüngeren Alter, also zwischen 30 und 40. Anscheinend gehen diese Frauen dann eben auch häufiger noch zum Gynäkologen. Und da gibt es tatsächlich Teilnahmeraten, die sehr, sehr hoch gehen, woraus man eben ziehen kann, dass die Arztansprache wichtig ist. Und natürlich ist es auch eine sehr spezielle Untersuchung. Das heißt, der Gynäkologe ist ja meistens dann eh schon vor Ort und macht dann natürlich auch den Abstrich mit. Und deswegen ist das so eine Vorsorge, die relativ einfach durchzuführen ist, die auch für den Arzt ein gutes Zusatzangebot ist. Und das kann man eben auch schnell mal eben mitmachen. Andere Untersuchungen, wie zum Beispiel eine Koloskopie, brauchen natürlich sehr viel mehr Vorbereitung. Man braucht einen Termin schon mal, um die Trinklösung abzuholen, um vielleicht auch Blutwerte vorher machen zu können. Ja. Und dann macht man den Termin bei einem Gastroenterologen. Der ist aber meistens nicht der Arzt, der dann auch vorher schon auf die Darmspiegelung hingewiesen hat, sondern das ist tatsächlich der Gynäkologe, der Urologe oder sogar der Hausarzt. Und da gibt es natürlich eine Möglichkeit, dass wir Hausärzte unsere Patienten zur Darmspiegelung schicken. Tatsächlich haben wir da aber nur einmal im Leben diese Chance, dass diese Chance uns dann auch mit Geld vergütet wird. Ja, also es gibt einmal im Leben eines Patienten den Hinweis vom Arzt, geh doch bitte zur Darmspiegelung. Und wenn der Patient dann nicht geht, dürfen wir eigentlich schon gar nicht mehr nachfragen, weil zumindest ist es nicht vergütet.
Verstehe. Das heißt, die Regelmäßigkeit der Vorsorgeuntersuchung, die ist im Grunde genommen auch gar nicht so angelegt im Abrechnungssystem der Ärzte, beziehungsweise auch nicht in der Regelversorgung.
Ja, absolut. Die ist nicht direkt angelegt. Also wir kriegen Geld dafür, dass wir diese Untersuchungen durchführen. Und natürlich sind viele dieser Untersuchungen einfach noch ein Zusatzaufwand auch für den Arzt. Das heißt, er muss den Patienten nüchtern einbestellen, um Blutzucker oder auch Cholesterinwerte abzunehmen. Er muss vielleicht auch die Prostata separat tasten, weil er eigentlich einen ganz anderen Beratungsanlass hat, also weil der Patient wegen einer anderen Beschwerde kommt und gar nicht an der Prostata untersucht werden muss beim Urologen. Und dann wird es natürlich schon wieder schwierig, weil man muss einen neuen Termin finden. Der Patient vergisst es dann vielleicht auch, weil er eigentlich jetzt erstmal mit seiner Blasenentzündung oder mit seinem anderen medizinischen Problem behandelt wird. Und dann ist die Vorsorge schon wieder hinten runtergefallen.
Ich verstehe. Würden Sie denn sagen, dass wäre das von Ihnen gesehen ein Aufruf auch an, ich sag mal, die Politik, da dieses ganze Vorsorgekonzept und auch die Incentivierung für die Ärzteschaft nochmal zu überdenken und da einfach ein neues Konzept vorzulegen?
Also ich glaube, die Incentivierung wäre sicher gut, dass man vielleicht auch so ein Jahresgespräch nur zur Vorsorge machen kann. Um vielleicht auch mit den Patienten wirklich mal das Jahr zu planen, welche chronischen Krankheiten sind denn da, braucht man noch einen zusätzlichen Facharzttermin? Was macht der Blutdruck? Gibt es irgendwelche Folgeerscheinungen schon an den Organen? Brauchen wir noch mal zusätzliche Blutwerte? Das ist etwas, was dann schon in die Vorsorge 2.0 geht. Also wenn ich Risikofaktoren habe. Aber die anderen Dinge, wie zum Beispiel Darmkrebs-Screening oder auch eine Familienvorgeschichte, wäre extrem hilfreich. Da gibt es ein Projekt hier in Deutschland, das heißt FACOR. Da beraten auch gerade die Kassen ein bisschen drüber, ob man das dann nicht doch in die hausärztliche Versorgung aufnimmt, dass man eben ganz gezielt nach der Vorgeschichte in der Familie fragen kann und dann eben auch nochmal das Risiko für Darmkrebs in der Familie erfragen kann und dieses Risiko dann auch zusätzlich vergütet wird. Da sind sich aber die Kassen im Moment noch gar nicht so richtig einig, weil die wollen natürlich auch irgendwo eine Dokumentation haben, die wollen Nachweis haben, dass man es auch wirklich gemacht hat, dass man ausgiebig gefragt hat, dass dann auch wirklich das Risiko gut erkannt werden kann. Und da fehlt anscheinend im Moment noch so ein bisschen der Konsens. Aber es ist durchaus auf dem Weg, was jetzt die Politik angeht. Und grundsätzlich muss man aber mal sagen, dass die Krankenkassen gar nicht so schlechte Vorsorge machen. Ja.
Ja.
Also wir haben ja eine ganze Reihe an Vorsorgeuntersuchungen, die jetzt schon angeboten werden. Vom Hautkrebs-Screening, vom Prostata-Screening, der Pap-Abstrich, Mammographie-Screening, wir haben ein Dickdarm-Screening, wir haben die Bauchaorten-Screening für die Männer, dass man eben schaut, ob ein Aneurysma ab 65 irgendwie unerkannt ist. Wir haben alle 3 Jahre eine Vorsorge für den Stoffwechsel mit Cholesterinbestimmung und Zuckerbestimmung. Und ab 20 dürfen Frauen schon regelmäßig zum Gynäkologen gehen. Ab 18 gibt es dann eben auch einmal diesen großen Check schon vor dem 35. Lebensjahr. Also das ist eigentlich so lebenslifelong, würde ich sagen. Die Angebote sind gar nicht schlecht, nur die Inanspruchnahme durch den Patienten selbst scheint tatsächlich manchmal einfach in den Hintergrund zu geraten.
Jetzt haben Sie vorhin zum Beispiel schon mal erwähnt, dass ich würde dem gerne auf den Grund gehen. Warum ist das so? Was passiert sozusagen? Wie ist das Thema in den Köpfen verankert? Wie denken Menschen über Vorsorgeuntersuchungen nach, dass das wirklich, dass die Wahrnehmungsraten so niedrig sind? Sie haben vorhin schon darüber gesprochen, Frauen haben ein bisschen mehr Motivation in der Richtung als die Männer. Ich schiebe das immer so ein bisschen auf dieses, früh übt sich. Frauen gehen schon ab Geschlechtsreife sozusagen regelmäßig zum Gynäkologen und haben das irgendwie so ein bisschen besser drauf, sage ich mal. Aber bei den Männern ist es dann nach dem Kinderarzt gefühlt, fallen die erstmal in ein großes Loch und dann kommt lange nichts. Müsste es da eigentlich auch was für die Männer geben?
Also tatsächlich sind die Männer im Alter zwischen 20 und 30 auch ziemlich gesund. Ja, wenn man da mal die Risiken anschaut, dann sollten die Männer zwischen 20 und 30 nicht Motorrad und auch nicht Auto fahren, weil das viel, viel gefährlicher ist als alles andere, was so passieren kann in ihrem Leben. Das ist dann natürlich immer gesamtgesellschaftlich ein bisschen schwierig, wenn kein Risiko da ist, dass ich nach einem Risiko schauen will.
Ja.
Das ist ja schon auch gesamtgesellschaftlich finanziert, unser Krankenkassensystem zumindest, das gesetzliche. Und deswegen wird da natürlich immer ein bisschen mit drauf geschaut. Ich glaube, dass Frauen aber grundsätzlich auch in späteren Lebensjahren ein größeres Bewusstsein für ihren Körper haben. Und dass wir deswegen auch einfach da so ein bisschen mehr der Sache auf den Grund gehen wollen. Und ich glaube, da gibt es ganz viele psychologische Untersuchungen auch dafür. Es gibt ja zum Beispiel auch ganz klar den Zusammenhang, dass verheiratete Männer länger leben, weil Frauen sie zur Vorsorgeuntersuchung schicken.
Das ist sozusagen die eine der Erklärungen dafür. Ich habe noch ganz viele mehr Hypothesen, die da auch reinpassen würden.
Dann können wir gerne weitermachen. Auch das Kochen zu Hause ist ein Thema und das Aufräumen, die Penis.
Das Kümmern.
Kann durchaus, ne? Ja, genau.
Ja, und die Frauen, die verheirateten Frauen leben ja anscheinend nicht so lange wie die Unverheirateten.
Ja, die sollen ein paar Jahre weniger haben, das stimmt auch.
Ja, das sind auf jeden Fall interessante Daten. Aber was mir da auch noch kommt, aus Ihrer Erfahrung zum Beispiel auch Unterschiede zwischen den Generationen. Also schauen wir uns jetzt mal die Jungen, die Mittelalterlichen, die älteren Generationen an. Gehen davon die einen mehr oder weniger zur Vorsorge? Können Sie da was beobachten?
Also tatsächlich sehe ich bei den Jungen ein bisschen mehr Bewusstsein für den Körper. Ich glaube, dass da die Social Media großen Einfluss schon hat, dass man auch mal so auf andere Werte noch schaut, wie zum Beispiel Vitamine, dass man auch irgendwo mal Nahrungsergänzungsmittel gehäuft nimmt. Statistisch kann ich Ihnen da jetzt nicht unbedingt Zahlen für nennen, aber so aus der Praxis ist das durchaus eine Beobachtung, die ich habe. Tatsächlich.
Das ist ja schon mal interessant, ja. Also für mich jetzt erstmal ein positives Zeichen, dass jüngere Menschen immer bewusster mit dem Thema Gesundheit umgehen und das irgendwie als Lifestyle auch begreifen und als wichtigen Teil im Leben. Gute Indikation für die Zukunft vielleicht.
Absolut. Wobei man da natürlich schon auch schauen muss, nicht jedes Nahrungsergänzungsmittel oder jedes Gesundheitsproblem, das auf Instagram heute thematisiert wird, ist auch wirklich ein Gesundheitsproblem. Manchmal haben wir auch gesellschaftliche Probleme, die durch Arbeitsplatzstress und andere Themen mit hochgebracht werden. Und dann wird halt versucht, das so ein bisschen in den Gesundheitsbereich reinzuziehen. Glaube ich, dürfen wir ruhig ein bisschen kritisch noch mitbleiben. Aber tatsächlich ist es so, dass die Jungen ihren Körper noch mal ein bisschen anders wahrnehmen. Ja, es ist aber auch auf der anderen Seite so, dass sie schneller mal zum Arzt gehen, schneller mal was abklären lassen, wenn sie jetzt doch irgendwie das Bedürfnis haben oder das Gefühl haben, dass was nicht stimmen könnte.
Das also ist vielleicht auch eine gewisse Übersensibilisierung.
Ja, durchaus. Also es wird ja immer der jüngeren Generation so ein bisschen vorgeworfen, dass das fehlende Körpergefühl und die Körperwahrnehmung da ist, weil eben auch vieles nicht mehr gelernt wird, ja, weil wir die Kinder auch oft fremd betreuen. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt in ein ganz anderes Thema mit hinein, was so diese Sachen dort verursachen kann. Die Älteren, also bei den Vorsorgeuntersuchungen ist es ganz spannend, weil Frauen gehen tatsächlich ab dem Alter von 60, 70 nicht mehr regelmäßig zur Vorsorge, zur gynäkologischen Vorsorge, also zum Pap-Abstrich. Da haben wir eine radikale Abnahme, aber wir haben eben auch zeitgleich eine Abnahme der gynäkologischen Besuche. Das heißt, die Frauen gehen auch nicht mehr zum Gynäkologen, weil das Thema einfach nicht mehr wichtig ist, weil sie denken, da wird schon alles dann passen.
Und da kommt dann eigentlich das große Risiko im Alter eben dann doch zu erkranken. Und wenn dann keine regelmäßigen Termine mehr stattfinden, dann kann man es auch nicht früh entdecken.
Genau. Also ich glaube, die meisten Vorsorgeuntersuchungen werden eben auch so ein bisschen aus der Routine heraus, weil in dem Alter einfach ein anderes Thema wichtig ist. Wenn ich zwischen 30 und 40 bin, spielt die Fortpflanzung und auch der Kinderwunsch eine große Rolle. Und dann gehe ich natürlich auch viel regelmäßiger zum Gynäkologen, als wenn ich jetzt 70, 80 bin. Und bei den Männern interessanterweise ist es genau umgekehrt. Also da gehen eher die älteren Männer zum Urologen und dann nimmt auch dort der Anteil der Vorsorgeuntersuchungen zu. Das heißt, bei denen ist dann im Alter eher eine Vorsorge, die durchgeführt wird, weil sie halt ohnehin schon beim Urologen sind.
Aber es ist ja interessant, weil da hat ja anscheinend auch das Thema Aufklärung etwas gebracht, dass die Männer dann verstehen im Alter. Sie haben ja im Grunde genommen auch nicht mehr unbedingt das Fortpflanzungsbedürfnis vielleicht auch doch, aber jetzt, ich denke mal, nicht mehr so in der Masse. Und da geschieht ja dann so eine Vorsorgeuntersuchung einfach aus dem Grund, dass es empfohlen wird, richtig? Also müsste man ja das auch für die Frauen irgendwie so umsetzen können.
Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass das nicht unbedingt nur an dem, also auch gerade bei den Männern, das erlebe ich auch in meiner Praxis immer wieder, die muss man schon sehr aktiv ansprechen, so nach dem Motto, jetzt machen wir doch auch nochmal eine Vorsorge. Und die kommen zum Urologen, weil tatsächlich entweder eine erektile Dysfunktion auftritt oder weil sie nicht mehr Wasser lassen können, weil die Prostata zu groß wird. Und dann wird natürlich in diesem Rahmen der Abklärung auch eine Vorsorge mit durchgeführt. Das heißt, ich glaube gar nicht, dass die Männer jetzt alleine wegen der Vorsorge zum Urologen unbedingt gehen werden.
Okay, verstehe. Es kommt dann einfach eher mit den Problemen im Alltag und dann passt es immer ganz gut, dass der Arzt dann auch auf die Vorsorge hinweist.
Ja, tatsächlich. Mhm. Was ich ja ganz spannend finde, wenn man mal so ein bisschen auch in andere Länder reinschaut, da ist dann tatsächlich oft auch so der sozioökonomische Anlass wichtig, dass man Vorsorge betreibt. Denn wenn wir so ganz weit in die Vorsorge reinschauen, dann gehört ja auch Impfen zum Beispiel zur Vorsorge. Und ja, in Amerika haben wir ja dann ganz niederschwelliges Angebot für Impfungen. Ja, mhm. Da können Sie bei Walmart Ihre Grippeimpfung holen. Hier bei uns ist es sehr viel komplexer. Entweder braucht man einen Arzttermin, manche Betriebe impfen auch schon. Das finde ich auch ganz gut. Aber in den USA wird eine Grippeimpfung sehr viel häufiger durchgeführt. Die ist auch privat zu bezahlen. Aber es gibt eben auch keine Krankmeldungen in den USA zum Beispiel. Und dann ist der soziale und auch der ökonomische Druck sehr viel größer, dass man eben gesund bleiben muss im Winter. Und dann wissen ja die Leute, wenn sie eine Grippeimpfung haben, kriegen sie eben keine echte Grippe, fallen nicht diese 10 bis 14 Tage aus und können in der Lohnfortzahlung bleiben. Und dann ist der Druck, etwas zu tun, auch sehr viel größer.
Mhm.
Bei den Vorsorgeuntersuchungen ja gibt es da eben überhaupt gar keinen Benefit, ob ich sie mache oder nicht mache.
Mhm. Dann hat im Grunde genommen unser Sozialstaat in der Hinsicht auch gewisse Nachteile, was dann die Eigenverantwortung vielleicht für die Gesundheit angeht. Würden Sie da auch hier politische Maßnahmen irgendwie für nötig empfinden, Vorsorge einfach besser zu integrieren und da die Leute besser zu motivieren? Was wären das für Maßnahmen? Sie hatten bestimmt schon öfter irgendwelche tollen Ideen dazu.
Also tatsächlich gibt's eine ganz gute Sache und die wird jetzt auch mehr und mehr nachverfolgt, das sind Einladungsschreiben. Das heißt, mhm, wir haben fürs Mammographie-Screening ja schon Einladungsschreiben. Da muss man natürlich immer so ein bisschen mitschauen, dass die Leute einen Brief von der Krankenkasse kriegen und dann vielleicht auch erstmal ganz entsetzt sind, was die ihnen jetzt da schreiben. Und dann ist so ein bisschen dieses staatliche Überwachungsthema dort mit drin. Und warum schreiben die mir denn jetzt? Und eher vielleicht auch manchmal sogar eine Angst, die damit geschürt wird. Da ist viel Aufklärungsarbeit schon geleistet worden, aber sicher noch nicht ausreichend. Aber Einladungsverfahren sind eine ganz gute Möglichkeit, um einfach auch in der Breite die Menschen besser zu erreichen. Und wir haben jetzt neben dem Mammographie-Screening auch die Darmkrebsvorsorge, die ein Einladungsverfahren bekommen hat schon. Und der Pap-Abstrich wird auch mittlerweile mit einem Einladungsverfahren begonnen. Also da hat man positive Erfahrungen gemacht und holt die Leute jetzt quasi aktiv von Seiten der Krankenkassen in die Praxen und sagt, ey, es ist Zeit, du bist wieder dran, du darfst jetzt mal wieder eine Vorsorge machen. Ansonsten hat, glaube ich, schon haben viele Menschen in diesem Staat schon drüber nachgedacht, über Positiv- und Negativlisten. Also wenn ich jetzt regelmäßig Sport mache, kriege ich dann zum Beispiel einen Krankenkassenabschlag. Es gibt, glaube ich, auch bei privaten Krankenkassen ja so Incentives, dass sie ihre Vorsorge bezahlt bekommen, aber eben die anderen Sachen nicht mehr. Und da kriegen sie dann eben quasi auch keinen Bonus, beziehungsweise steigen einfach auch im Beitragssatz schneller, wenn sie nicht an diesen Vorsorgeuntersuchungen teilgenommen haben. Da gibt es mittlerweile ein paar private Krankenkassen, die das machen.
Mhm.
Der Zahnbonus ist durchaus eine Option, die auch schon stattfindet, wenn man regelmäßig zur Vorsorge beim Zahnarzt geht und die Zähne reinigen lässt. Dann kriegt man auch ein bisschen mehr, wenn sie eine Plombe oder dann doch mal die Krone brauchen. Und das große Thema ist aber sehr, sehr schwierig zu diskutieren, weil es halt auch um Gerechtigkeit geht. Und wenn ich heute Sport mache, dann habe ich vielleicht irgendwann doch auch mehr orthopädische Probleme, wenn ich das sehr intensiv mache oder auch vielleicht ein bisschen übertrieben habe. Und dann würde mir der Orthopäde vielleicht nicht mehr bezahlt werden. Und das ist ja eigentlich auch nicht der Sinn der Sache.
Nein, deswegen. Das ist eigentlich auch nicht der Sinn der Sache. Absolut richtig. Sie hatten gerade die privaten Krankenkassen und deren Strategien angesprochen. Ich bin selber auch privat versichert und meine Krankenkasse hat, finde ich, einen sehr einfachen und guten Trick dafür gefunden. Und zwar schicken sie mir Gutscheine für Vorsorgeuntersuchungen für mich. Und das finde ich ist eine sehr coole Sache, weil das ist im Grunde genommen einfach wie so ein Freiticket. Es fühlt sich auf jeden Fall allein abrechnungstechnisch viel leichter sozusagen für mich an, das umzusetzen, weil ich mir lediglich noch den Termin aussuchen muss, buchen muss und dann einfach diesen Gutschein mitnehme. Das fand ich ehrlich gesagt eine ganz schöne und vor allen Dingen sehr einfache Lösung.
Ja, das finde ich auch eine sehr gute Lösung. Ich weiß auch, welche Krankenkasse das ist und ich gebe Ihnen absolut recht. Ist auch etwas, was wir hier sehr gerne sehen. Und ich finde auch, dass die Krankenkasse dazugelernt hat, weil sie mittlerweile sogar altersadaptiert diesen Gutschein ein bisschen erweitert dann. Und das finde ich macht sehr viel Sinn.
Was sind denn die häufigsten Gründe, warum jetzt viele Menschen Vorsorgeangebote nicht wahrnehmen? Wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass es einfach schlichtweg das Nichtwissen ist um diese Vorsorgeuntersuchung und die Erstattungsfähigkeit. Gibt es noch andere Gründe außer mangelnder Informationen?
Also ich glaube tatsächlich, dass es auch so ein bisschen dieses Vergessen ist. Ja, also es ist schon wieder Anfang des Jahres. Hupsi, jetzt muss ich dann mal mein Jahr hier planen. Es gibt tatsächlich auch zunehmend weniger Termine bei manchen Ärzten. Also wir haben hier in München durchaus eine Wartezeit auf eine Koloskopie von mehr als 12 Monaten, wenn sie eben keine Beschwerden haben. Und das heißt, da haben wir so ein bisschen strukturelle Themen. Viele Menschen sind auch einfach nicht betroffen. Ja, die fühlen sich nicht betroffen. Wie? 50? Echt? Ich soll jetzt zur Darmkrebsvorsorge gehen? Ich fand das auch so ein bisschen beeindruckend, als ich da mein erstes Mammographie-Screening, meine erste Einladung bekommen habe, dass ich jetzt dann doch schon in der Altersgruppe bin. Und dann ist natürlich auch oft ein Problem, dass die Zeitabstände sehr groß sind. Das heißt, wir alle kennen das von unseren Impfungen. Als habe ich gerade die Tetanus-Impfung gemacht. Hups, war das schon wieder 10 Jahre.
Ja, oder, ich verstehe Sie. Also Verdrängung und dann das andere Thema, dass es eben nicht immer regelmäßig stattfindet und dann ist es über die Zeit einfach sehr schnell vergessen.
Genau.
Gibt es auch sowas wie Angst bei manchen Menschen, dass sie sagen, ach, will ich gar nicht wissen, ich gehe einfach gar nicht zum Arzt und dann wird auch schon alles okay sein?
Absolut. Das ist mein nächster Punkt. Angst ist ein Riesenthema, ist eine Riesenhürde. Die Angst hat oft auch ganz andere Ursachen, ja, weil das auch Angst vor vielen anderen Themen sein kann. Das muss gar nicht unbedingt vor dem Ergebnis sein. Das kann vor Schmerzen während der Untersuchung sein. Das kann auch vor einer Entblößung oder einer Wehrlosigkeit dem Arzt gegenüber sein. Und Angst ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das wir als Ärzte auch da sehr, sehr ernst nehmen sollten und immer wieder auch hinschauen sollten und da individuell versuchen, besser drauf zu reagieren. Tatsächlich hilft es oft, darüber zu diskutieren, warum denn die Leute Angst haben und da mal nachzufragen.
Und das wollte ich gerade fragen. Ja, wenn Sie Patienten haben, die vor Ihnen sitzen, wo Sie sehen, der hat oder diejenige hat Angst, wenn Sie mit denen über Vorsorgeuntersuchungen sprechen, wie führen Sie dann das Gespräch mit diesen Patienten?
Also tatsächlich frage ich Sie, wovor Sie denn Angst haben. Und dann kann man ja auch wirklich diese Ängste ganz gezielt nochmal adressieren. Es gibt einfach Ängste vor der eigentlichen Untersuchung, dass die eben schmerzhaft ist, dass man sich ausziehen muss, dass man vielleicht auch wehrlos dem Arzt gegenüber ausgeliefert ist. Und dann gibt es natürlich die Angst vor dem Ergebnis. Ja, das heißt, was ist denn, wenn jetzt wirklich was Böses rauskommt? Und da hilft tatsächlich auch mal drüber nachzudenken, was ist denn, wenn ich jetzt was Böses finde? Oder wenn ich was Böses finde, weil es erst Symptome macht. Denn jeder von diesen Krebsfrüherkennungsthemen, alles, was wir dort finden, ist ja dann schon so, dass es nicht mehr so ganz einfach zu behandeln ist. Also sei es jetzt ein Brustkrebs, sei es ein Prostatakrebs in jüngeren Jahren oder eben auch ein Darmkrebs. Und wenn der erst spät entdeckt wird, dann haben wir oft viel, viel aufwendigere, schmerzhaftere Therapien, die notwendig sind. Und selbst wenn ein Darmkrebs bei einer Darmspiegelung rauskommt, ist es halt eben doch oft ein früheres Stadium. Und damit hat der Patient natürlich viel, viel bessere Heilungschancen.
Und ja, super wichtig.
Da muss man einfach Mut machen, ja, dass man da nicht wegguckt und dass man eigentlich nur Vogel-Strauß-Politik betreibt. Tatsächlich ist dieses Mutmachen aber im individuellen Gespräch viel, viel einfacher, als wenn ich das jetzt irgendwie durch eine Aufklärungskampagne mache.
Ja, aber dafür werden auch Ärzte nicht vergütet, richtig?
Ja, es wird einmal vergütet eben. Diese Darmspiegelung, die Aufklärung zur Darmspiegelung wird einmal im Leben vergütet. Da sollte man dann seine Chance gleich mal wahrnehmen. Und wenn der Patient das nächste Mal kommt, hilft es auch nochmal zu fragen, wie schlimm war es denn wirklich? Und dann kommt sehr, sehr oft die Rückmeldung, das war gar nicht so schlimm. Ich hatte einfach eine ganz andere Vorstellung.
Und Aufklärung über Vorsorge allgemein, jetzt nicht speziell auf eine Untersuchung hingehend, sondern den Patienten mal ganzheitlich anschauen, vielleicht nicht nur über Vorsorgeuntersuchungen sprechen, sondern auch über, ja, ich sag mal, Lebensstilintervention zu sprechen. Können wir was machen, damit derjenige gesünder wird? Was sind da Ihre Möglichkeiten als Ärztin?
Tatsächlich sind diese Möglichkeiten relativ beschränkt, wenn es jetzt darum geht, dass ich mir Zeit für den Patienten nehmen darf und es auch vergütet bekomme. Aber tatsächlich haben wir alle natürlich auch ein bisschen Ethos und mir persönlich macht es einfach riesengroßen Spaß, wenn ich sehe, dass ein Patient das auch versteht, dass er da abgeholt wird, wo er ist und dass er dann auch tatsächlich sein Leben ein bisschen ändern kann, dass er auf seine Ernährung vielleicht besser achtet oder seinen Stress nochmal anders anpasst. Und das ist etwas, was, glaube ich, bei mir so ein bisschen auch zum Marketinginventar vielleicht gehört, weil ein Patient, der merkt, dass es ihm besser geht und dass er auch selbst einen Einfluss auf seine Gesundheit hat, ist eigentlich ein sehr treuer Patient. Und ich glaube, das vergessen viele Kollegen manchmal, dass man tatsächlich auch Patienten damit motivieren kann, bei einem selbst als Arzt zu bleiben, dass man sozusagen auch diesen heilenden Effekt, diesen ganzheitlichen Effekt an der Stelle gut nutzen kann. Und die Patienten sind eben nicht krank, die kommen ja auch nicht regelmäßig zu uns in die Sprechstunde. Deswegen macht es natürlich auch Sinn, sie einfach bei solchen Gelegenheiten mal noch besser aufzuklären.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, es kommen ja nicht immer alle Menschen in die Praxis und es ist ja auch ehrlich gesagt sehr schön, wenn es kein Bedarf sozusagen gibt, zum Arzt zu gehen. Nichtsdestotrotz wollen wir ja, dass Vorsorge eigentlich zur Routine wird. Wie können wir das denn unterstützen, dass das so ist, dass wir immer zu den richtigen Zeitpunkten dann tatsächlich zum Arzt gehen, wenn es auch wichtig ist? Das ist ja wahrscheinlich sehr schwer zu lösen. Haben Sie da Ideen?
Also tatsächlich finde ich das super spannend, wenn man am Jahresanfang einfach mal kurz in den Vorsorgekalender schaut und guckt, was ist denn dieses Jahr so bei mir fällig. Also dass das nicht der Arzt...
Der Vorsorgekalender, der ist wo zu finden für alle Hörerinnen und Hörer?
Also einen Vorsorgekalender kann man bei der Krankenkasse tatsächlich, die viele Krankenkassen haben das auf ihrer Homepage. Sie können aber auch eine App runterladen, die ist sogar umsonst, die heißt Ab zum Arzt erstmal von der Felix-Burda-Stiftung oder auch von der Aßmann-Stiftung. Die haben diesen Vorsorgekalender auch nochmal hinterlegt. Ich glaube, es könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch dort noch weitere digitale Anwendungen gibt, die unterstützend sind. Ansonsten gibt es, wie gesagt, ganz viele Printmedien. Und wen es so richtig in die Tiefe zieht, der kann beim gemeinsamen Bundesausschuss der Krankenkassen und Ärzte und Patienten unter www.g-ba.de alles ganz genau nachlesen, bis hin zu den Richtlinien und was dann auch wirklich in so einer Untersuchung gemacht werden muss. Da sind alle Details zu finden.
Das heißt, man sollte sich eigentlich einen jährlich wiederkehrenden Termin setzen, um ganz bewusst zu schauen, was steht dieses Jahr für mich oder für die Familie insgesamt an. Ich meine, wenn man jetzt, wie ich zum Beispiel, mit kleinen Kindern zu tun hat, da sind natürlich die ganzen U-Untersuchungen immer in so einer Regelmäßigkeit, in so einer hohen Frequenz noch angesagt, dass man irgendwie gefühlt ständig zum Arzt rennt. Aber irgendwann wird das natürlich auch weniger und dann kommt man raus. Und dann hilft es natürlich, wenn man einfach einen Blocker im Kalender hat, nach dem Silvesterurlaub oder so einfach mal sich hinsetzen und sich Termine machen, sich Termine eintragen. Und dann ist es vielleicht auch eine Lösung dafür, dass wir eben dann doch so strukturelle Probleme haben. Was bedeutet, wir kriegen einen Termin erst in 12 Monaten. Hauptsache, wir denken dann dran und dann haben wir den auch in 12 Monaten. Ja, das wäre eine schöne Lösung. Wenn wir jetzt nochmal schauen auf das Thema Lebensstilintervention, achten Sie bei bestimmten Patientengruppen darauf, da nochmal irgendwie Hinweise zu geben? Oder ist das für Sie auch bei jungen, gesunden, vermeintlich gesunden Menschen auch relevant?
Also tatsächlich gibt es natürlich schon so diesen ganzen Grundsatz, ja, dass wir heutzutage wissen, weniger Alkohol zu trinken, nicht zu rauchen, dass wir auch nochmal auf das Thema Zuckerkonsum ansprechen, dass das Thema Processed Food, glaube ich, ist doch etwas, was zunehmend auch klar ist, dass uns das nicht gut tut. Und gerade die Jungen essen natürlich doch irgendwo mal on the go oder auch bei einem der großen Restaurantketten. Insofern ist mir das schon wichtig, da mal so ganz allgemeine Ratschläge zu geben. Dann, wenn natürlich schon ein Übergewicht oder auch Bewegungsmangel erkennbar ist, geht es schon etwas deutlicher noch in die Richtung. Es gibt mittlerweile auch gute digitale Gesundheitsanwendungen, die da unterstützen können. Also wir können ab einem Body Mass Index von 30 auch mittlerweile 2 DIGAs verordnen, die dann beim Abnehmen nochmal unterstützen sollen. Wenn Sie natürlich noch weiter übergewichtig sind, dann gibt es natürlich Ernährungsberatungen. Es gibt Adipositas-Zentren mittlerweile auch. Also das Thema Übergewicht ist tatsächlich auch etwas, was therapeutisch immer besser erkannt wird und wo wir auch immer mehr machen können. Wir haben ja auch dort mehr Therapieoptionen, vom Metformin angefangen über, was natürlich jetzt off-label ist, was man selbst zahlen müsste. Aber Abnehmensspritze auch da. Ganz wichtiges Thema. Also da gibt es viele Therapieangebote, um dann eben vor dem Herzinfarkt und vor dem Schlaganfall und vor den Fettlebern und alles, was so Übergewicht noch machen kann an ernsthaften Erkrankungen, tatsächlich auch tätig zu werden. Und das macht mir persönlich einfach riesengroßen Spaß. Und da hat man schon auch Erfolge, wenn man eben zusätzliche Tools damit reinholt.
Ja, das ist sehr spannend und die digitale Unterstützung der Medizin, da sind wir, glaube ich, immer noch ganz am Anfang. Ich glaube, das Potenzial von DIGAS und Co. und Gesundheits-Apps haben wir noch nicht völlig ausgeschöpft. Das muss alles viel selbstverständlicher werden. Es ist auf jeden Fall schön zu wissen, dass Sie, Frau Dr. Fritz, da ganz vorn mit dabei sind, diese zu verschreiben, wenn Sie das für wichtig empfinden. Frau Dr. Fritz, ich habe noch eine Frage und zwar reden wir jetzt die ganze Zeit darüber, Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen, dass es wichtig ist, Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen. Ich möchte natürlich die Menschen hiermit auch motivieren, Vorsorge wahrzunehmen. Und manchmal hilft es ja auch ganz gut zu verstehen, was sind denn die Risiken überhaupt für mich, mein Leben, mein Lebensstil, wenn ich Vorsorgeuntersuchungen nicht frühzeitig wahrnehme. Dann sitze ich ja noch mehr beim Arzt, wenn ich initial eigentlich nicht wegen der einen Untersuchung zum Arzt gehen wollte. Vielleicht können Sie dazu noch mal ganz kurz Ihre Einschätzung geben.
Also tatsächlich ist es so, dass wir zum Beispiel bei der Gesundheitsuntersuchung ja Risikofaktoren identifizieren können. Das klingt jetzt mal ganz, ganz wissenschaftlich, aber wir können einen Blutdruck feststellen, wir können hohe Cholesterinwerte feststellen und natürlich muss man die auch behandeln unter Umständen und Sie müssen Tabletten nehmen. Aber da ist noch nichts an Ihrem Organ passiert. Von dem Moment an, wo Sie dann tatsächlich eine Gefäßverkalkung entwickeln, weil eben die Gefäße unter einem zu hohen Druck stehen, zu viel Cholesterin durch Ihre Gefäße gepumpt wird, dann haben Sie eben unter Umständen eine Arteriosklerose. Und die Arteriosklerose macht dann einen Herzinfarkt, die macht einen Schlaganfall, die macht eine kaputte Niere, die macht kaputte Beine, also die sogenannte Raucherbeinkrankheit, die macht Gefäßverschlüsse. Und das ist natürlich alles etwas, wo dann auch tatsächlich die Organe schon kaputt gehen und wo Sie dann auch Einschränkungen in Ihrem Leben spüren. Und wir wissen eben, dass diese Risikofaktoren ganz, ganz wichtig sind in der Entstehung. Und je früher Sie so einen Risikofaktor erkannt haben und den behandeln, desto weniger gehen Sie dann eben in diesen Funktionsverlust auch rein. Und das finde ich ist ein total wichtiges Argument, ja, dass ich quasi meine Organe auch pflegen kann, wenn ich solche Risikofaktoren frühzeitig erkenne und gut behandle.
Die richtige Vorsorge heißt sozusagen auch seine zukünftige Lebensqualität zu sichern. Und ich finde, das ist fast eines der stärksten Argumente. Hinzu kommt noch, was ich auch immer ganz, ganz cool finde, wie drüber nachzudenken, wenn ich dafür sorge, dass ich selber gesund bin, dann kann ich ja auch gleichzeitig dabei helfen, unser Gesundheitssystem zu entlasten. Ja, nicht nur, weil ich keine Kosten verursache, sondern weil ich natürlich auch ganz anders zur Gesellschaft beitragen kann. Und wir haben nun mal Budgetproblem, eine Budgetkrise in der Gesundheitsversorgung. Wie sehen Sie das?
Also tatsächlich gibt es da wahnsinnig gute Daten für die Darmkrebsvorsorge. Die Darmkrebsvorsorge hat ja so oder so die besten Versorgungsforschungsdaten. Und natürlich ist es so, wenn Sie zur Vorsorge gehen, dann finden Sie einfach vielleicht auch mal einen Darmkrebs. Aber der ist in einem so frühen Stadium, dass Sie eine gute Überlebenschance haben. Und wenn Sie jetzt im mittleren Alter sind und vielleicht auch noch 10 Jahre berufstätig, dann brauchen Sie natürlich auch, dann zahlen Sie weiterhin Steuern. Sie haben einen Beruf, den Sie weiterhin ausüben können, weil Sie eben nicht in eine Dauerchemotherapie müssen oder mit einem künstlichen Darmausgang durch die Gegend laufen. Und deswegen ist es so wichtig, das früh zu erkennen.
Und die Kosten sind natürlich dann viel geringer.
Und die Kosten, genau. Es gibt volkswirtschaftliche Kosten, die dabei entstehen, also dass sie weiterhin arbeitsfähig bleiben, dass sie eben weiterhin auch Geld verdienen. Und es gibt natürlich auch die eigenen Gesundheitskosten. Das heißt, eine Operation in einem frühen Stadium ist sicher günstiger, als wenn Sie dann 2 bis 10 Jahre weiter mit einer Dauerchemotherapie, eventuell auch mit einer Antikörpertherapie, die richtig viel Geld kostet, behandelt werden müssen.
Ja, für mich als Volkswirtschaftlerin ist das immer eine sehr, sehr schöne Perspektive und Sichtweise auf das Thema Vorsorge oder generell Gesundheitsmanagement an sich. Aber ich glaube, das stärkste Argument für die Menschen bleibt sicherlich, die eigene Lebensqualität für die Zukunft zu sichern. Und ich glaube, mit dieser Motivation können wir die Menschen jetzt auch losschicken und ihren eigenen Vorsorgekalender mal für dieses Jahr zumindest zu schreiben und sich das hoffentlich als Regeltermin dann vorzunehmen.
Ja, es gibt tatsächlich auch da ganz viele gute Sprüche zum Thema und es gibt einfach nichts Besseres zur Vorsorge, außer man geht hin. Also man muss genau. Es einfach machen. Und ansonsten drüber reden hilft nicht.
Ja.
Just do it. Sagte schon ein anderer großer Konzern, der genau. sich mit dem Thema beschäftigt hat.
Ja, genau. Ja, und recht haben Sie. Wir müssen es einfach tun, damit es wirklich wirkt. Und ich hoffe, dass wir jetzt mit unserem Gespräch dazu beitragen konnten, dass ein paar Hörerinnen und Hörer jetzt ihr Verhalten dementsprechend auch ändern vielleicht und das mehr priorisieren. Es wäre Ihnen auf jeden Fall zu wünschen. Und damit zum Schlussteil dieses Podcasts. Welche 3 Vorsorgetipps würden Sie denn für die Hörerinnen und Hörer formulieren?
Also, wie ich das vorhin auch schon vorgeschlagen habe, Anfang des Jahres einfach mal so einen ganz kurzen Check. Wo stehe ich? Was ist dieses Jahr für mich wichtig? Und das gilt eben für die Vorsorgeuntersuchungen, aber auch für die Impfungen. Und das ist sozusagen der medizinische Teil. Und dann gibt es natürlich den Teil, um auch weiter gesund zu bleiben. Und dazu zählt halt Ernährung, Bewegung, Entspannung. Und da gibt es für mich 2 ganz große Themen. Das eine ist Stress, Resilienz, Umgang mit Stress und auch eine bessere Resilienz zu finden. Tatsächlich finde ich da im Alltag atmen ganz wichtig, ja, dass man, wenn man merkt, man ist jetzt total gestresst, auch mal kurz die Luft anhält, im wahrsten Sinne, also einatmen, Luft anhalten und dann ganz viel wieder ausatmen.
Mhm. Länger ausatmen als einatmen, ne, ist die
genau,
Regel.
Genau, länger ausatmen als einatmen. Und das ist wirklich so ein ganz wichtiger Punkt, den man eigentlich immer auch im Tagesverlauf mal machen kann. Das kann man aber natürlich nur machen, wenn man sich auch dessen bewusst ist. Das heißt, ab und zu einfach mal fragen, boah, wie geht's mir gerade? Bin ich gestresst? Bin ich angespannt? Und dann durchatmen und wieder kurz mal alles rauslassen. Und das Zweite, was wichtig ist, ist einfach Ernährung und Bewegung. Und da muss ich selbst sagen, auch mir fällt es nicht immer leicht, dass ich das alles unter einen Hut bringe und dass ich super, super perfekt in allen Bereichen bin. Aber ein Bereich am Tag ist mir immer extrem wichtig. Entweder schaffe ich es einfach ein bisschen besser zu kochen an dem Tag, das ist meistens das Wochenende, oder ich schaffe es auch, mich mal ein bisschen besser zu bewegen. Und da, finde ich, sind auch 10 Minuten zwischendrin total hilfreich, dass man mal eine Straßenbahn schneller aussteigt und 10 Minuten läuft. Oder dass man tatsächlich die Treppen nimmt, dass man eben nicht mit der Rolltreppe fährt, sondern mit der Rolltreppe läuft. Also Alltagsbewegung zählt auch. Und dann kommt man auch irgendwie auf diese berühmten 250 Minuten. Das ist gar nicht so viel Unterschied zu dem, was wir immer so propagieren. Also es ist gar nicht so viel, was man im Alltag dann machen muss. Man muss nur jeden Tag ein bisschen machen. Und das ist mir eigentlich ganz wichtig, damit auch diese Vorsorge dann umgesetzt und umsetzbar vor allen Dingen bleibt.
Ja, vielen Dank, Frau Dr. Fritz. Das klingt nach einem sehr, nach einer sehr guten Ausgleichsstrategie im Alltag. Ich danke Ihnen auf jeden Fall vielmals, dass wir heute über das wichtige Thema Vorsorge sprechen konnten. Es ist irgendwie unsexy, habe ich das Gefühl, aber es ist so, so, so wichtig. Und deswegen hoffe ich, dass jetzt jeder, der diese Folge gehört hat, sich heute noch den eigenen Vorsorgekalender vornimmt. Ja, ich danke Ihnen vielmals fürs Gespräch. Es war mir eine Freude. Danke für Ihre Expertise und die wertvollen Tipps.
Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Und was ich halt auch wichtig finde, ist, Vorsorge bei gesetzlich Versicherten ist umsonst. Das heißt, sie müssen dafür auch nichts zahlen. Und dann sollte man es vielleicht auch einfach mal mitnehmen.
Ja, definitiv. Dafür hat man eine Krankenversicherung. Das ist, glaube ich, in Deutschland ehrlich gesagt ein sehr wichtiges Argument.
Also alles mitnehmen, was geht.
Genau. Herzlichen Dank, Frau Dr. Fritz.
Vielen Dank, Frau Hock.
Das war eine weitere spannende Episode bei Gesundsein. Ich hoffe, ihr konntet wieder wertvolle Impulse und praktische Ansätze für euren gesünderen Alltag mitnehmen. Ihr findet die wichtigsten Infos zur heutigen Episode in den Shownotes. Abonniert den Podcast, um keine Episode zu verpassen und teilt ihn gerne mit Menschen, denen ihr auch einen gesünderen Alltag wünscht. Ich freue mich, euch in den nächsten Episoden weitere spannende Expertinnen und Experten zu hochinteressanten und hochrelevanten Themen für unser Gesundsein vorzustellen. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Feedback, meldet euch gerne bei mir unter stephanie@gesundsein-podcast.com. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.